Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von meinem Podcast Schöne Prosa. Heute sitze ich hier bei einer guten Freundin von mir auf ihrem Balkon in Köln, mitten im Zentrum. Das, meine Freundin ist Katharina Eckstein. Hallo Katharina.
Hallo Nicola.
Katharina hat einen bürgerlichen Beruf, über den wollen wir hier gar nicht reden heute, glaube ich, ne?
Nein, ist nicht so wichtig.
Aber der andere Teil von ihrer Seele sozusagen, mit dem habe ich sehr viel zu tun. Also der verbindet uns beide, weil sie nämlich Puppen baut. Baut ganz vieles, aber auch vor allen Dingen Puppenfiguren, sagt man eher, ne?
Theaterfiguren.
Meine letzte Produktion im letzten Jahr, die Hauptproduktion, habe ich nämlich mit Katharina zusammen gemacht. Das war die Produktion Bella Sheen und Katharina hatte die große Aufgabe, eben meine Partnerin auf der Bühne zu bauen, die Bella, die schöne Bella. War sie schön?
Ja, sie war sehr schön, ein bisschen in die Jahre gekommen, aber so sollte es sein.
Ja, genau, eine wunderschöne alte Bella Sheen. Dazu gibt es Informationen auf meiner Website übrigens. Aber jetzt kommen wir mal zu unserem Podcast heute. Also wir hören ja jetzt den zweiten Teil von der Erzählung Die Sanfte von Fjodor Michailowitsch Dostojewski in einer Übersetzung von E.K. Rasin aus dem Piper Verlag, der mir für dieses Podcast die freundliche Genehmigung erteilt hat, das auch lesen zu dürfen. Da habe ich mich sehr darüber gefreut. Im Teil 1 habe ich eigentlich den Anfang gelesen, das erste Kapitel, wo es darum ging, dass die Ehe und die Werbephase von dem alten Pfandleiher und der 16-jährigen Frau beschrieben wurde. Ich kann natürlich nicht die ganze Erzählung lesen und so wird es eigentlich immer sein bei diesem Podcast, dass ich nur Ausschnitte aus dieser Prosa hier vortragen werde. Und bei dieser Novelle habe ich mich entschieden, dann das Kapitel 6 noch zu lesen, wo es so richtig zur Sache geht und dann den Schluss. Ich erwachte am Morgen, schätzungsweise nach 7 Uhr, und im Zimmer war es fast schon ganz hell. Ich erwachte plötzlich mit vollem Bewusstsein und schlug die Augen auf. Sie stand am Tisch und hielt den Revolver in der Hand. Sie bemerkte nicht, dass ich aufgewacht war und sie beobachtete. Und plötzlich sehe ich, sie bewegt sich auf mich zu, mit dem Revolver in der Hand. Ich schloss sofort die Augen und stellte mich schlafend. Sie kam bis ans Bett und beugte sich über mich. Ich hörte alles. Wenn es auch totenstill war, so hörte ich doch diese Stille. Da. Ich schlug plötzlich, ganz gegen meinen Willen, die Augen auf. Sie stand über mich gebeugt und sah mich an, blickte mir gerade in die Augen und der Revolver war schon dicht an meiner Schläfe. Unsere Blicke trafen sich. Aber wir sahen einander nur eine Sekunde an. Ich riss mich zusammen und schloss wieder die Augen. Und im selben Moment fasste ich aus ganzer Seele den Entschluss, mich nicht mehr zu rühren und nicht mehr die Augen aufzuschlagen, was auch immer mich erwarten mochte. Es kommt in der Tat zuweilen vor, dass ein festschlafender Mensch plötzlich die Augen aufschlägt, sogar den Kopf erhebt und sich im Zimmer umblickt, darauf nach einer Sekunde den Kopf wieder auf das Kissen zurückfallen lässt und weiterschläft, ohne sich seiner ganzen Bewegung bewusst zu werden oder sich später ihrer noch zu erinnern. Als ich, nachdem sich unsere Blicke getroffen und ich den Revolver an meiner Schläfe gespürt hatte, plötzlich wieder die Augen schloss und mich regungslos verhielt wie ein Festschlafender, da konnte sie natürlich annehmen, dass ich tatsächlich schlief und nichts gesehen hatte, umso mehr, als es doch ganz unwahrscheinlich war, dass einer, der das gesehen, was ich gesehen, in einem solchen Augenblick die Augen wieder geschlossen hätte. Ja, es war unwahrscheinlich, aber trotzdem hätte sie doch die Wahrheit erraten können. Welch ein Wirbelsturm von Gedanken und Gefühlen in weniger als einer Sekunde durch meine Seele stob. In diesem Falle, so empfand ich, wenn sie die Wahrheit erraten hatte und wusste, dass ich nicht schlief, hatte ich sie schon durch meine Bereitwilligkeit, in den Tod zu gehen, vernichtet. Und ihre Hand musste zurückzucken. Man sagt, wer auf einer Höhe steht, fühle sich unwillkürlich hinabgezogen in den Abgrund. Ich glaube, viele Selbstmorde und Morde sind nur begangen worden, weil der Revolver schon in der Hand war. Da ist es gleichfalls ein Abgrund, ein Abhang von 45 Grad und man ist gezwungen, in diesen Abgrund hinunterzugleiten. Genauso ist da auch etwas, was einen unwiderstehlich herausfordert, den Hahn abzudrücken. Doch wenn sie sich sagte, dass ich alles gesehen habe, alles wisse und schweigend von ihr den Tod erwarte, dieser Gedanke hätte sie vielleicht auf dem Abhang aufhalten können. Die Stille dauerte an. Und plötzlich fühlte ich an der Schläfe, dicht an meinem Haar, die kalte Berührung des Eisens. Sie werden mich fragen wollen, ob ich immer noch fest auf eine Rettung hoffte? Ich will Ihnen wie vor Gott antworten. Ich hatte nicht die geringste Hoffnung, nicht erschossen zu werden. Warum, fragen Sie mich, nahm ich dann den Tod von ihr so ohne weiteres hin? Ich aber frage, was war mir denn das Leben noch, nachdem das von mir vergötterte Wesen den Revolver auf mich angelegt hatte? Außerdem fühlte ich mit der ganzen Kraft meiner Seele, dass in diesem Augenblick zwischen uns ein Kampf vor sich ging, ein furchtbarer Zweikampf auf Leben und Tod. Ich wusste das, und auch sie musste das wissen, wenn sie nur die Wahrheit erraten hatte, dass ich nicht schlief. Aber Sie können auch noch eine andere Frage stellen. Warum bewahrte ich Sie nicht vor dem Verbrechen? Oh, ich habe mir selbst nachher wohl 1000 Mal diese Frage gestellt. Jedes Mal, wenn ich mir mit einem eisigen Schauer im Rücken diesen Augenblick zu vergegenwärtigen suchte. Doch meine Seele war damals in finsterer Verzweiflung. Ich ging unter, ich ging selbst unter. Wie hätte ich da noch jemanden anderen retten können? Und woher wissen Sie, ob ich da überhaupt noch jemanden hätte retten wollen? Woher soll man's wissen, was ich damals gefühlt habe? Einstweilen war mein Bewusstsein überwach, kochte in mir. Die Sekunden kamen und gingen, es war totenstill. Sie stand immer noch über mich gebeugt und plötzlich durchzuckte mich eine Hoffnung. Ich schlug schnell die Augen auf. Sie war nicht mehr im Zimmer. Ich erhob mich vom Bett. Ich hatte gesiegt. Und sie war für immer besiegt. Ich ging in das vordere Zimmer zum Frühstück. Der Samovar wurde bei uns im ersten Zimmer aufgestellt. Und den Tee goss stets sie ein. Ich setzte mich schweigend an den Tisch und nahm von ihr mein Glas in Empfang. So nach 5 Minuten sah ich zum ersten Mal auch zu ihr hinüber. Sie war entsetzlich bleich und blickte mich an. Und plötzlich, als sie gewahr wurde, dass ich sie betrachtete, verzog sie ihre bleichen Lippen zu einem blassen Lächeln, mit scheuer Frage in den Augen. So zweifelte sie immer noch? Fragte sich wohl, weiß er es oder weiß er es nicht? Hat er es gesehen oder hat er es nicht gesehen? Gleichmütig wandte ich meinen Blick von ihr ab. Nach dem Tee schloss ich die Kasse, ging auf den Markt und kaufte ein eisernes Bett und einen großen Bettschirm. Nach Haus zurückgekehrt, ließ ich das Bett im ersten Zimmer aufstellen und mit dem Schirm gleichsam das Zimmer abteilen. Das war ein Bett für sie, doch sagte ich kein Wort davon. Auch ohne Worte begriff sie durch dieses Bett, dass ich alles gesehen habe und alles weiß. Für die Nacht legte ich den Revolver wie immer auf den Tisch. Spätabends legte sie sich in dieses neue Bett. Die Ehe war aufgelöst. Sonderbar, dass ich nicht schlafen will. In großem, allzu großem Leid will man nach den ersten stärksten Erschütterungen immer schlafen. Zum Tode Verurteilte sollen, sagt man, in der letzten Nacht ungewöhnlich fest schlafen. Ja, das muss auch so sein. Das verlangt die Natur, sonst würden die Kräfte nicht ausreichen. Ja, es ist wahr. Wir schwiegen jetzt ganz und gar. Später fingen wir zuweilen auch wieder an, über irgendetwas zu sprechen, aber immer über Gleichgültiges. Ich war natürlich mit Absicht nicht gesprächig, doch bemerkte ich sehr wohl, dass auch sie froh war, kein überflüssiges Wort sagen zu müssen. Das erschien mir ihrerseits ganz natürlich. Sie ist viel zu erschüttert, viel zu sehr besiegt, dachte ich, und man muss ihr Zeit lassen, zu vergessen und sich wieder einzuleben. So schwiegen wir denn beide. Doch im Herzen bereitete ich mich jeden Augenblick auf das Zukünftige vor. Ich glaubte, dass auch sie dasselbe tat, und ich bemühte mich fortwährend zu erraten, woran sie bei sich jetzt wohl denken mochte. So verging der ganze Winter gewissermaßen wie in ständiger Erwartung von irgendetwas. Ich liebte es, sie heimlich zu betrachten, wenn sie so an ihrem Tischchen saß. Sie beschäftigte sich mit einer Handarbeit, nähte an der Wäsche, abends aber las sie die Bücher, die sie in meinem Schrank vorfand. Sie ging fast nie aus dem Hause. Vor der Dämmerung, nach dem Essen, ging ich jeden Tag mit ihr spazieren und wir machten uns Bewegung, das geschah aber stets vollkommen schweigend, ganz so wie früher. Ich bemühte mich stets so zu tun, als ob wir nicht schwiegen und in allem wortlos übereinstimmten. Doch vermieden wir, wie gesagt, beide überflüssige Worte. Ich tat es mit Absicht und ihr, dachte ich, müsse man unbedingt Zeit lassen. Eines ist allerdings sonderbar. Es kam mir kein einziges Mal in den Sinn, dass ich es liebte, sie heimlich zu betrachten, andererseits aber während des ganzen Winters kein einziges Mal bemerkt hatte, dass auch ihr Blick auf mir ruhte. Dann kam der Frühling. Es war schon Mitte April. Die Vorfenster wurden herausgenommen und die Sonne warf bereits grelle Strahlenbündel in unsere schweigenden Zimmer. Doch meine Augen waren gleichsam verbunden und ich war wie blind. Diese verhängnisvolle, furchtbare Binde vor meinen Augen. Wie kam es nur, dass es mir plötzlich wie Schuppen von den Augen fiel und ich mit einem Male alles sah und alles begriff? Ob es ein Zufall war? Oder war es der Tag einer abgelaufenen Frist? Oder war es ein Sonnenstrahl, der in meinem stumpf gewordenen Geist den Gedanken anzündete und mich die Wahrheit erraten ließ? Nein, da war kein Denken, kein Erraten im Spiel. Da erzitterte nur plötzlich eine kleine Ader, eine, die bis dahin abgestorben gewesen war, die plötzlich zusammenzuckte und sich belebte, meine ganze stumpf gewordene Seele erleuchtete und meinen ganzen teuflischen Hochmut aufdeckte, so dass ich damals geradezu aufschnellte von meinem Stuhl. Und das geschah so plötzlich, so unvermutet. Es geschah gegen Abend, so gegen 5 Uhr nachmittags. Ich saß an der Kasse und rechnete. Plötzlich hörte ich, dass sie im anderen Zimmer an ihrem Tischchen bei der Näharbeit leise, ganz leise singt. Das kam so unerwartet, machte auf mich einen so erschütternden Eindruck. Und selbst heute noch kann ich ihn nicht recht erklären. Bis dahin hatte ich fast nie gehört, dass sie sang, höchstens in den allerersten Tagen. Damals war ihre Stimme ziemlich stark und klangvoll und, wenn auch ungeschult, so doch seltsam angenehm und klar gewesen. Jetzt aber war das Liedchen so schwach. Oh, nicht, dass es melancholisch gewesen wäre, es war irgendeine Romanze, aber es war, als ob in der Stimme etwas Gesprungenes, Zerbrochenes klänge, als ob das Stimmchen sich nicht zurechtfinden könnte, als ob der Gesang selbst krank geworden wäre. Sie sang nur halblaut und plötzlich, bei einer höheren Note, brach die Stimme ab. Solch ein armes Stimmchen. So leid tat's einem, als es abbrach. Sie hüstelte ein wenig und begann dann wieder leise, ganz leise, kaum hörbar zu singen. Man wird über meine Auffassung lächeln, doch niemals wird jemand begreifen, warum mich das so aufregte. Nein, es war noch kein Mitleid mit ihr, es war noch etwas ganz anderes. Zuerst, wenigstens in den ersten Minuten, kam plötzlich ein Nicht-Begreifen-Können über mich. Eine furchtbare Verwunderung, ja, eine sonderbare und furchtbare, krankhafte und fast rachsüchtige Verwunderung. Sie singt, und das in meiner Gegenwart. Sollte sie mich etwa vergessen haben? Ganz erschüttert blieb ich auf meinem Platz sitzen. Dann stand ich plötzlich auf, nahm meinen Hut und ging hinaus, ohne daran zu denken, was ich tat. Lucerja reichte mir meinen Mantel. »Sie singt?«, fragte ich sie unwillkürlich. »Nun, wenn sie nicht zu Hause sind, singt sie zuweilen«, antwortete Lucerja. Ich weiß noch, ich ging die Treppe hinunter, trat auf die Straße hinaus und ging dann geradeaus weiter, ging bis zur Ecke, blieb dort stehen und blickte angestrengt irgendwo hin. Man ging an mir vorüber, man stieß mich an, ich empfand es nicht. Ich kehrte um, ging nach Hause zurück, beschleunigte den Schritt. Jener leise gesprungene, armselige Ton erklang plötzlich wieder in meiner Seele. Mir stockte der Atem, Die Binde fiel, fiel von meinen Augen. Wenn sie in meiner Gegenwart zu singen angefangen hatte, so hatte sie mich vergessen. Das war es, was ich klar begriff. Das fühlte das Herz. Aber der Rausch, der strahlte in meiner Seele und überwältigte die Angst. Oh, Ironie des Schicksals. War doch, konnte doch in meiner Seele diesen ganzen Winter über nichts anderes gewesen sein, außer diesem Rausch, dieser Begeisterung. Wo aber war ich selbst in diesem ganzen Winter gewesen? War ich überhaupt bei meiner Seele gewesen? Ich lief eilig die Treppe hinauf. Als ich ins Zimmer trat, saß sie noch auf ihrem früheren Platz, nähte, den Kopf über die Arbeit gebeugt, doch sang sie nicht mehr. Ich ging direkt auf sie zu und setzte mich neben sie auf einen Stuhl, ganz dicht neben sie, wie ein Wahnsinniger. Sie blickte schnell zu mir auf, als hätte ich sie erschreckt. »Sprechen wir, weißt du, sag etwas«, brachte ich plötzlich stockend irgend so was Dummes hervor. »Oh, war's mir denn um Klugheit zu tun?« Sie zuckte zusammen und bog sich erschrocken zurück, starrte mich entsetzt an. Doch plötzlich drückte sich in ihren Augen strenge Verwunderung aus. Ja, Verwunderung und strenge Verwunderung. Mit großen Augen sah sie mich an. Diese strenge Verwunderung zermalmte mich wie mit einem Keulenschlag. »So willst du noch Liebe? Liebe?«, fragte es mich plötzlich aus dieser Verwunderung heraus, wenn sie auch schwieg. Doch ich las alles in ihrem Blick, alles. Alles erzitterte in mir und ich stürzte ihr zu Füßen, ja, ich fiel vor ihr nieder. Der Rausch kochte in meinem Herzen so unbezwingbar, dass ich glaubte, ich stürbe. Berauscht und trunken vor Glück küsste ich ihre Füße, ja, vor Glück, denn ich war grenzenlos unermesslich glücklich und das bei vollem Begreifen meiner ganzen hoffnungslosen Verzweiflung. Ich weinte, sagte etwas, konnte jedoch nicht weitersprechen. Der Schreck und die Verwunderung wurden in ihr plötzlich von irgendeinem besorgten Gedanken verdrängt, von einer furchtbaren Frage. Und sie blickte mich so sonderbar an, fast irr. Sie strengte sich an, irgendetwas schneller zu begreifen. Und ich dachte, sie würden mich hier einfach so bleiben lassen. Entschlüpfte es ihr plötzlich ganz unwillkürlich, so unwillkürlich, dass sie es vielleicht selbst nicht einmal beachtete, wie sie es sagte, währenddessen aber, oh, und das war das allerwichtigste, allerverhängnisvollste Wort von ihr und das für mich an jedem Abend allerverständlichste, und es war mir, als glitte es mir wie ein Messerschnitt über das Herz. Und sie glaubte es doch, glaubte tatsächlich, dass hier wirklich alles so bleiben würde. Sie an ihrem Tisch und ich an meinem und so bis zum 60. Lebensjahr. Und plötzlich tauche ich wieder auf. Ich, der Mann. Und der Mann braucht Liebe. Oh, dieses Missverstehen. Oh, meine Blindheit. Das war gestern Abend. Und am nächsten Morgen? Am nächsten Morgen, Wahnsinniger. Dieser Morgen war doch heute, vorhin noch. Noch vor kurzem, noch ganz vor kurzem. Hören Sie zu und begreifen Sie es. Als wir uns heute früh beim Samovar trafen, also nach dem gestrigen Anfall, da tritt sie zu mir, stellt sich vor mich hin mit gefalteten Händen, heute früh, sagt, sie sei eine Verbrecherin, sie wisse es sehr wohl und das Verbrechen habe sie den ganzen Winter gequält und auch jetzt quäle es sie. Und ich werde Ihnen eine treue Gattin sein, ich werde Sie achten. Da sprang ich auf. Und wie ein Wahnsinniger schloss ich sie in meine Arme. Ich küsste sie, küsste ihr Gesicht, küsste ihre Lippen, küsste sie, wie ein Mann nach langer Trennung küsst. Und warum nur ging ich vorhin fort? Oh Gott, wäre ich nur 5 Minuten früher zurückgekehrt. Ich weiß nur noch, dass sie, als ich an der Haustür ankam, noch warm war. Und merkwürdig, alle sahen auf mich. Zuerst schrien sie und sprachen und plötzlich ist alles still und verstummt und da treten sie vor mir zurück und da sehe ich sie liegen mit dem Heiligenbild. Ich erinnere mich nur noch wie durch einen dichten Nebel, dass ich schweigend zu ihr trat und lange vor mich hinsah. Und alle umringen sie mich und sprechen irgendwas zu mir. Lucerja soll auch dort gewesen sein. Ich weiß es nicht. Ich habe sie nicht gesehen. Sie sagt, sie hätte mit mir gesprochen. Ich begreife wirklich nicht, wie sie sich hat aus dem Fenster stürzen können. Das war ein augenscheinliches Missverständnis. Was sie auch einwenden mögen. Mit mir ließe es sich doch leben. Sonderbarer Einfall. Wenn es vielleicht möglich wäre, sie nicht zu beerdigen, denn wenn man sie fortträgt, nein, das ist doch fast unmöglich. Oh, ich weiß ja, dass man sie vortragen muss. Ich bin doch nicht wahnsinnig. Ich fantasiere doch nicht. Im Gegenteil, noch nie ist mein Verstand so klar und wach gewesen, aber wie soll das denn wieder so werden? Wieder kein Mensch im Hause, wieder zwei Zimmer und wieder ich allein mit den Pfändern. Irrsinn, das ist ja ein Fiebertraum. Ich habe sie zu Tode gequält, das ist es. Aber du Blinde, du bist tot, du hörst nichts mehr. Du weißt nicht, mit welch einem Paradies ich dich umgeben hätte. Das Paradies war in meiner Seele, ich hätte es um dich gepflanzt. Gut, du hättest mich nicht geliebt, sei es drum, nun und was? Alles wäre jetzt einfach so und würde auch einfach so bleiben. Verhängnis, o Natur. Die Menschen sind einsam auf Erden. Das ist das Unglück. Sprich ferne, lebt in dir ein Mensch, rief einstmals, wie unsere Sagen künden, in alten Zeiten der fahrende russische Held. So rufe auch ich, kein Held zwar, doch niemand gibt mir Antwort. Es heißt, die Sonne belebe das Weltall. Wenn die Sonne aufgeht, so seht sie doch an. Ist das nicht eine Leiche? Ist sie nicht tot? Alles ist tot. Und überall ist tot. Nur die Menschen leben. Um sie herum aber ist Schweigen. Das ist die Erde. Ihr Menschen, liebet einander. Wer hat das gesagt? Der Pendel tickt. Tickt. Gefühllos. Widerlich. 2 Uhr nachts. Ihre Schuhe stehen vor ihrem Bett, als ob sie auf sie warteten. Nein, im Ernst. Wenn man sie morgen fortträgt, was soll ich dann tun?
Oh.
Das ist eine traurige Geschichte.
Das ist aber eine arme Seele.
Ja, eine arme russische Seele.
Eine arme russische, einsame Seele. Oh je. Da würde ich jetzt gerne ein bisschen mehr drüber wissen, über diese arme Seele.
Ja.
Okay.
Ziel erreicht, würde ich dabei sagen.
Ja, aber ich würde mir viel lieber vorlesen lassen, das ist sehr schön.
Ja gut, demnächst kommen andere Autoren dann dran. Ja, und auch wenn Sie, Hörerinnen und Hörer, sich weiter vorlesen lassen wollen, dann abonnieren Sie doch diesen Podcast. Das wäre super. Unter Apple, Spotify, Deezer oder Podigy oder sogar unter meiner Website niclamy.com Podcast. Also dann, bis zum nächsten Mal.